Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Aktuell geht es bei uns ja um Harry Potter. Wir werden hier die Geschichten und Charaktere der Harry Potter-Welt aus psychologischer Sicht analysieren und uns darüber austauschen. Mein Name ist Tine.
Und mein Name ist Bea.
Und dieses Mal hat Bea etwas mitgebracht und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, womit sie sich beschäftigt hat. Also ich weiß ein paar Stichworte.
Sag mal.
Ich weiß, also dass wir auf jeden Fall mal darüber geredet haben, dass du etwas von Karl Gustav, ist das? Gustav Jung nachlesen wolltest bezüglich der Archetypen. Weil wir uns darüber auch mal unterhalten haben, dass es da gewisse Parallelen gibt so zu der Buchreihe und den Protagonistinnen und Protagonisten. Aber mehr weiß ich nicht.
Ja, sehr schön. Ich freue mich total. Ich finde ja Karl Gustav Jung ganz interessant. Und genau, ich möchte ein bisschen über die Archetypen sprechen, die ja grundsätzlich auf seiner Forschung sozusagen basieren. Und dann auch über die Weiterentwicklung, die Joseph Campbell mit seiner Heldenreise getätigt hat und wie das auf Harry Potter zu übertragen ist. Aber ich möchte quasi beim Urschleim anfangen und der Urschleim ist Carl Gustav Jung.
Einer der ganz frühen und bekanntesten Psychiater und Psychoanalytiker, der von 1875 bis 1961 gelebt hat.
Genau. Wir sind ja beide nicht von der Psychoanalyse. Wie ist denn so dein Kenntnisstand zu Carl Gustav Jung?
Semi, würde ich sagen. Ja. Also ich fand den auch immer ganz spannend und deutlich sympathischer als so die Freudsche Ecke.
Kannst du sagen, warum?
Ich hatte mich mal vor vielen, vielen Jahren damit auseinandergesetzt und da hatte ich meine Meinung dazu gebildet, zu der ich jetzt leider keine Erinnerung mehr habe.
Aber hängen geblieben,
ich glaube, ich fand es nicht mehr ganz so sexuell fokussiert.
Ja.
Also ich meine, Sexualität ist ja durchaus ein relevantes Thema, aber ich fand, Freud hat es vielleicht so ein kleines bisschen übertrieben.
Ja.
Und ich fand es einfach irgendwie fantasievoller und interessant. Ich meine nicht, dass ich die Freudschen Theorien nicht auch interessant fand, aber ich fand es irgendwie persönlich ansprechender.
Ja.
Das daran kann ich mich noch erinnern und
ja, du sagst total viele Sachen, da freue ich mich, dass du das alles sagst, weil ich möchte nämlich gerne ein bisschen über Carl Gustav Jung reden, bevor wir zu Harry Potter kommen. Mhm. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Steilvorlage dafür bekommen.
Perfekt, bitteschön.
Genau. weil du hast ja erst gesagt, der war nicht so in dieser Sexualtheorie, ne? Das stimmt, der war ja erst mit Freud relativ dicke und Freud hat ja auch, also Carl Gustav Jung hat ja in der Schweiz gelebt und gelehrt. Mhm. Und Freud ja in Wien. Aber Freud war ja ein Jude und er hat damals sowas gesagt wie, ja gut, dass es noch so ein, ich sag jetzt mal, so in der Art hat er gesagt, so einen arischen Typen gibt, damit das nicht so als jüdisches Geblabbel von mir nur gesehen wird, der mich auch noch unterstützt. Ne? Das heißt, genau, Carl Gustav Jung ist auch später ein bisschen in Verruf geraten oder auch kritisiert worden wegen seiner, man könnte nicht sagen Nähe zum Hitler-Regime, aber er hat ein paar Interviews gegeben und er hat sich nicht klar distanziert von Hitler. Der hat halt sowas im Interview mal gesagt, wie das deutsche Volk braucht eine Messias-Figur wie Hitler, weil sie ihr kollektives Minderwertigkeitsgefühl quasi darüber kompensieren und deswegen wäre Hitler quasi notwendig für das deutsche Volk. Das wurde nicht nur positiv aufgefasst, sag ich mal, als Zitat.
Verständlich.
Ja. Also er hat sich einfach lange Zeit nicht so klar distanziert, glaube ich, war auch ein Problem. Ein Teil seiner Forschung wurde auch verwendet. Genau, später wurden dann aber viele seiner Bücher auch auf die schwarze Liste gesetzt. Also ich kam ja eigentlich daher, der war mit Freud auch in enger Korrespondenz und lange haben die auch ihre Theorien untereinander ausgetauscht und dann gab es ein großes Zerwürfnis und zwar eben über das Thema Sexualtheorie, weil Freud ja, wie du schon gesagt hast, total Hals über Kopf in dieser Sache so verrannt war in der Sexualtheorie. Alles war sexuell aufgeladen und Carl Gustav Jung eigentlich von einer anderen Ecke kam und auch den Fokus darauf mehr gelegt hat. Und zwar von der eher so spirituellen Ecke. Und das fand Freud dann wiederum nicht so doll. Also das war deren großer Konflikt, worüber die sich zerstritten haben. Fachlich, die haben sich aber auch ein bisschen zerstritten über Frauengeschichten. Ich weiß nicht, ob du Sabina Spielrein kennst?
Nee, der Name sagt mir tatsächlich nichts.
Carl Gustav Jung hatte ja eine Ehefrau, wie das damals so war und auch heute noch so ist.
auf jeden Fall nicht immer, aber es kommt vor.
Und der war auch, die hat auch viel beigetragen, der war eher sehr eng verflochten und der hat dann auch angefangen, so wie Freud ja auch, muss man sagen, mit einer Patientin so ein bisschen zu engen Kontakt zu pflegen. Es ist nie so richtig nachgewiesen worden, ob er wirklich intim wurde mit Sabina Spielrein. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen, dass das vielleicht seine Geliebte sein könnte. Und die hatte er eben parallel zu seiner Ehe. Und es war eben, wie gesagt, eine Patientin. Und das hat der Freud dann gesagt, das geht ja hier gar nicht, macht man nicht, schlecht für den Berufsstand. Super scheinheilig.
Ja, ja. Ich war gerade so, hä?
Ja, also,
das genau. Ist schon ein bisschen dreist.
Ja, und das war auch ein Teil des Zerwürfnisses. Und in der Folge hat Carl Gustav Jung eine tiefe persönliche Krise gehabt. Er hat sich mehr so seinen Träumen und Visionen zugewandt und hat auch seine Forschung mehr so auf dieses Feld übertragen. Wobei der sowieso eher so aus der spirituellen Richtung kommt, habe ich ja schon gesagt. Der hat auch ganz lange so Seancen beigewohnt und hat irgendwelche parapsychologischen Visionen gehabt. Und,
das war aber auch in der Zeit so ein bisschen en vogue, ja, oder?
Das stimmt.
Also es war irgendwie so, die reichen Menschen haben sowas ja gerne gemacht.
Seancen, stimmt. Ja.
Um sich so ein bisschen die Zeit zu vertun. Das war, glaube ich, auch ein bisschen trendy.
Das stimmt, aber er war ja auch ein Wissenschaftler,
ja,
und hat darüber dann auch Bücher geschrieben, also über UFOs und so. Also,
ach, verrückt.
Und hat dann auch UFOs beschrieben als das kollektive Unbewusste, was sich da auch schon in Mandalas gezeigt hat, der perfekte Kreis etc. Naja,
okay.
Und der hat sich auch eher so einer anderen Richtung zugewendet. Der ist auch sehr viel gereist und hat auch viel indigene Völker besucht, besichtigt ist ja irgendwie...
Hallo!
Ja, genau. Vielleicht das falsche Wort, aber der war da auch sehr angetan von. Und da kam ihm die Idee sozusagen dafür, dass es sowas gibt wie ein kollektives Unbewusstes. Da will ich ja eigentlich hin. Also es gibt ein kollektives Unbewusstes, was zusätzlich oder neben dem persönlichen Unbewussten oder individuellen Unbewussten existiert. Und das heißt, es gibt quasi über die Menschheit, über alle Generationen hinweg, über alle Kulturen hinweg, so ein geteiltes Unterbewusstsein. Ne, das sind irgendwie verdrängte Ideen, vergessene Ideen, die auftauchen, aber die eben nicht, so wie sonst ja in der Psychoanalyse der Fokus ist, aus deiner Biografie entstehen, sondern die alle Menschen überall haben.
Also auch so kollektive Bedürfnisse und Wünsche? Oder ist das mehr dieses Weggedrückte?
Ich glaube, das, was er meint, ist genau das, dass es schon auf kollektiv, also oft geteilten Bedürfnissen und Wünschen basiert, aber eben unterbewusst ist und deswegen nur Eingang findet in zum Beispiel in Träumen, in Mythen, in Erzählungen. Und er hat halt beobachtet, dass das über viele Kulturen hinweg einfach ähnliche Themen gibt, die immer wieder in Erzählungen, auch in religiösen Geschichten auftauchen. Und das sind eben die sogenannten Archetypen.
Das gilt dann aber, wenn das dann im Rahmen dieser religiösen Erzählungen irgendwie verfasst wurde, als trotzdem irgendwie unbewusst, weil es ist ja schon relativ bewusst, wenn man sich das dann aufschreibt und sagt, das ist jetzt Teil unserer Religion.
Genau, aber es ist insofern unterbewusst, dass das Motiv oder das Bedürfnis dahinter nicht klar verbalisiert ist, sozusagen.
Ach so, okay.
Und es wird halt nur indirekt versprachlicht. Mhm. Über Figuren oder über Symbole zum Beispiel, ja?
Und dass er dann ähnliche Themen in ganz unterschiedlichen Kulturen dann finden konnte und dass er dann herausgeschlossen hat, okay, die haben sich ja wahrscheinlich nicht abgesprochen.
Ja.
Das heißt, das scheint irgendwie ein grundlegend menschliches Thema zu sein,
genau,
weil es in unterschiedlicher Form immer wieder auftaucht.
Genau. Und er sagt auch, also wichtig, damit es ein Archetyp ist, ist, dass es nicht nur die Symbole gleich sind, sondern auch, dass der Mensch gleich darauf reagiert, also gleich emotional reagiert. Ne? Vielleicht ein ganz typisches Beispiel, was er sehr, sehr ausführlich elaboriert, ist das Beispiel der Mutter. Es gibt in ganz vielen Kulturen eben diesen Archetyp der Mutter und die meisten Menschen reagieren auf so eine fürsorgliche Mutter mit einer ähnlichen Emotion.
Ich habe gerade überlegt, wie viel Spielraum gibt es da auf emotionaler Ebene dafür, wie könnte man denn sonst noch reagieren, aber das ist ja vielleicht die Idee dabei.
Genau, er elaboriert schon auch, dass es verschiedene Muttertypen gibt, ne, und dass Menschen verschieden darauf reagieren. Also er führt ganz viele Archetypen aus. Hast du selber jetzt, wenn ich das so erzähle, eine Idee, was ein typisches Symbol oder eine Figur wäre, wo du den Eindruck hättest, die könnte kulturübergreifend auftauchen?
Also tatsächlich ist das bei mir sehr präsent, was du ja auch schon angesprochen hast, so dieser Rettertypus.
Mhm.
So jemand arbeitet sich irgendwie gerne auch mal von klein, von irgendwie erfolglos, ausgestoßen zu irgendwas Großem empor.
Das, ja, der
ist
Held,
so das,
ja.
Genau.
Ja.
Wird zum Held.
Ja.
Und muss viele schwierige Situationen meistern, viel durchleben und dann am Ende kommt er stark und groß.
Es sind aber auch nicht nur Figuren, ne? Er sagt auch explizit, es gibt auch Symbole, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, da können wir vielleicht auch nachher noch mal kurz drüber reden, die Schlange ist auch was in vielen Kulturen gleich oder ähnlich assoziiert wird. Was ist denn deine Assoziation mit Schlange?
Also da ich gerade ein Buch lese über die Bibel und wie dort mit Frauen umgegangen wird und feministische Ideen diesbezüglich, denke ich gleich an diesen Kontext, ja. Die Schlange im Garten Eden,
ja,
und die Verführung der Menschen. Ansonsten muss ich jetzt natürlich auch gleich an die Schlangen, die bei Harry Potter ja. eine Rolle spielen, denken, an Nagini,
ja.
auch an den Basilisken, der mhm. ja schlangenartig ist, mhm. an insgesamt Voldemort und verschiedene meist Slytherins, die Faselzungen waren, die mit Schlangen sprechen konnten.
Und ja auch das Symbol von Slytherin.
Genau.
Ist, genau. Und da... Genau, und das finde ich schon ein gutes Beispiel dafür, dass man relativ schnell, ja, ne, man hört, oh, die sprechen in Schlangensprache und dann hat man sehr schnell ein Bild davon, was das über den Menschen aussagt. Ist ja nicht so, oh, die Moon und dann denkt man, ach, das ist aber nett, sondern man hat direkt irgendwie ein Bild davon, was das denn für Menschen sind, ne?
Ja, weil das ja so ein Bild ist, was sich irgendwann mal aufgebaut hat. Die armen Schlangen können da jetzt per se nichts dafür.
Aber das ist auch ein gutes Beispiel vielleicht für sowas, wo man direkt eine emotionale Reaktion hat auf ein Symbol, ohne dass ich das quasi mit dem Verstand begreifen muss. Ne? Und Jung sagt übrigens auch, dass diese Archetypen Macht über uns haben, in gewisser Hinsicht, weil sie uns berühren. Ne? Und dass Erzählungen auf diese Art und Weise auch wichtig sind oder Geschichten.
Ist er der Meinung, das ist einfach in uns biologisch angesetzt? Oder ist das dann eher so, dass er das sagt, das ist halt eine verinnerlichte Kultur?
Na, eben keine Kultur. Also, weil wenn du Kultur als kulturspezifisch meinst...
Nee, ich meine Kultur als das, was sich über uns als biologisches Etwas drüber stülpt, was unser Verhalten auch ganz massiv beeinflusst, wie wir Dinge sehen, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir sie interpretieren, wie wir handeln. So meine ich Kultur.
Das kann ich leider nicht beantworten,
Okay. Weil
ich das nicht so genau weiß.
Ja.
Aber vielleicht nochmal ein ganz anderer Begriff, eine ganz andere Welt. Aber es gibt ja die Preparedness, dass es auf bestimmte Stimuli einfacher ist, eine Phobie zu entwickeln.
Ja.
Weil es eine biologische Preparedness dafür gibt, wie auf Schlangen eben zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, Schlangen sind da ja auch dabei.
Insofern spricht es ja schon dafür, dass es auch was gibt, was biologisch determiniert in gewisser Hinsicht ist, ne? Also unsere Reaktion auf Schlangen als, ne, das sind irgendwie kluge Tiere, hinterlistig, gefährlich, aber auch gleichzeitig irgendwie faszinierend.
Ja, und es ist ja nicht so einfach, irgendwie damit abzuhaken, so nach dem Motto, ja, macht doch Sinn, dass man da irgendwie schneller eine Phobie entwickelt, weil die sind halt gefährlich, weil irgendwie man entwickelt nicht super schnell eine Phobie auf irgendeinen Tiger oder so.
Ja.
Und wir sind, glaube ich, ähnlich häufig in Kontakt mit Tigern wie mit Schlangen. Und,
mit gefährlichen zumindest, ja.
Ja, genau.
Ja.
Genau, gefährliche Schlangen, weil Tiger sind, glaube ich, für Menschen relativ durchgehend gefährlich.
Ja.
Aber das heißt, dass man jetzt nicht sagen kann, dass es sich eben aufgrund einfach dieser Gefährlichkeit, der tatsächlichen Bedrohlichkeit dann so, dass das ausreicht als Grund, sondern das muss ja noch ein weiterer Grund sein, warum es gerade diese Spezien sind, wo wir so intensiv drauf reagieren.
Und das passt ja ganz gut so zu dem, was Jung, ne, über die Archetypen sagt. Es gibt einfach diese Wesen, Symbole, Figuren, ne, die kulturübergreifend stattfinden. Genau. Wichtig vielleicht, um langsamer den Bogen zu spannen zu Harry Potter, ist, dass er auch sagt, also in Geschichten, ne, was wir vorhin schon gesagt haben, wird das in gewisser Hinsicht versprachlicht, dadurch auch bewusst. Und deswegen sind Geschichten eben so wichtig, weil sie einem helfen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die der Mensch sonst meidet, weil sie eben unterbewusst oder bedrohlich sind, der Tod zum Beispiel, ne? Und dass Geschichten eben eine Annäherung sein können an eine Bearbeitung von gewissen Themen, dass Geschichten auch heilend sein können, weil eigene Konflikte eben auf andere Art und Weise sublimiert werden, verarbeitet werden. Und dass sie natürlich auch Geschichten genutzt werden, das ist bei Harry Potter ja auch so, um Werte zu vermitteln. Ne? Das war ja das Thema vom letzten Mal, dass da auch eine moralische Entwicklung stattfindet durch die Geschichte. Das so ein bisschen zu dem theoretischen Hintergrund grundsätzlich. Und dann möchte ich gerne noch mal was über die in Harry Potter sagen.
Okay.
Wir hatten vorhin schon die Mutter erwähnt, du hattest schon den Helden erwähnt. Der Held ist ja irgendwie sehr eindeutig in dem Fall.
Harry!
Genau.
Es ist gut. Oder vielleicht auch ein bisschen Neville, oder?
So ja.
Im großen Ganzen gesehen, am Anfang definitiv nicht, aber...
Ja.
Die hat ja auch so eine richtige Heldenreise dann.
Das stimmt, die ist halt nicht so im Fokus des Buches.
Genau, die passiert eher so im Hintergrund, aber ich finde gerade im siebten Teil wird es ja nochmal ganz deutlich, wie krass er sich ändert und wie mutig er wird und für wie viele Menschen und Werte er sich da auch einsetzt und auch total über sich hinaus wächst. Also das ist schon, finde ich, krass. Ich finde es viel krasser, die Entwicklung von Neville als von Harry zum Beispiel. die Wandlung.
Vielleicht reden wir mal in einer separaten Folge über Neville. Genau, bei Harry ist es ganz spannend, weil Menschen in Büchern oder Filmen können ja nicht nur einen Archetyp bedienen. Ne? C.G. Jung schreibt auch nicht so explizit über einen Helden, der schreibt mehr übers Kind. Und das ist ganz spannend, weil Kinder ganz viel Eingang finden in so Sagen und Märchen und Mythen. Und zwar oft in so einer halbgöttlichen, heldenhaften Rolle, ja. Und oft auch mit zwei Paradoxen, die auch in Harry Potter Eingang finden. Nämlich einerseits, dass das Kind ein verlassenes Kind ist in irgendeiner Form.
Stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen. Da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. Das ist häufig auch so dieser Aspekt ist, entweder keine Eltern oder irgendwie Drama mit den Eltern, dass das ganz häufig so ein einsamer Charakter ist.
Genau, also auch das ist ja, ne, wenn man so an die Geschichte denkt bei Moses oder was, ist das auch schon so gewesen. Und das ist ja insofern ein Paradox, weil das Kind ja eigentlich in seiner Funktion irgendwie abhängig ist von seinen Bezugspersonen und das Kind ja immer in Relation auch stattfindet zu seinen Bezugspersonen und das eben in Mythen aber genau nicht so ist, sondern eben losgelöst davon. Und das ist bei Harry natürlich auch total klassisch so, ne? Und das zweite Paradox ist, dass es dieses Kind ja eben dieses Halbgöttliche oder Göttliche entwickelt, ne? Und das Kind ist ja eigentlich schwach, bedürftig, ne? Also das reale Kind kann ja nicht so viel jetzt. Und das Kind oft auch so unüberwindlich ist. Und das ist bei Harry ja auch ganz dolle so, ne? Als Baby überlebt er diesen Angriff, den sonst keiner überlebt, ne? Das heißt, da ist er auch schon als Einjähriger ja sonst total unfähig, schwach und ganz leicht zu besiegen. Aber dort ist schon das zweite Paradox, ne? Als Kind ist er unüberwindbar.
Also sowas ganz Resilientes.
Genau. Und es gibt auch den weisen alten Mann als ganz typischen Archetyp. Da lachst du schon.
Den gibt es jetzt auch wieder ein bisschen präsenter aktuell, in den letzten Jahren. Aber nicht mehr ganz so positiv konnotiert.
Ja, aber kann man sagen, Weise?
Ach so, ich habe Weiser.
Nee,
ich habe direkt an Weisheit am Mann
gedacht. Nee, der weise alte Mann.
Es wäre ein bisschen seltsam, das macht mehr Sinn. Ich war direkt jetzt bei irgendwie aktuelleren Debatten.
Ja, nee, so. Nee, der weise alte, der so als...
Und der ist immer automatisch gleich ein Mann, oder? Wir sind in
die Mutter Zeit. Kommt ja noch.
Ja, aber die ist ja dann wieder gleich in der direkt in der Beziehung zum Kind und in ihrer Funktion auch als Mutter. Der alte, weise Mann, der darf ja einfach nur Mann sein. Der ist ja wahrscheinlich auch Großvater oder was weiß ich was.
Hast du recht.
Das ist nicht direkt benannt.
Ja, das stimmt. Auch das vielleicht nochmal Inhalt einer eigenen Folge, die Sexismen des Harry Potter. Was denkst du bei weiser alter Mann? Was denkst du, was soll der weise alte Mann in der Erzählung, was
begleiten ist deine Rolle? Begleiten und unterstützen, ich würde sagen Dumbledore, ne?
Ja, denkst du auch an andere weise alte Männer, wenn du das so ein bisschen erweiterst und aus dem Harry Potter-Kosmos rausschaust?
Gandalf.
Ja, genau. Und das ist auch krass, weil die einfach quasi die gleiche Person sind.
Auch obwohl.
In vielerlei Hinsicht, auch weil Albus heißt ja Weiß, ne? Und Gandalf ist ja auch der Weiße. Also da gibt es schon sehr...
Vorher ist er der Graue.
Stimmt. Sehr viele Parallelen. Und da ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den dieser weise alte Mann mit reinbringt, ist nicht nur so begleiten, sondern auch einen moralischen Kompass irgendwie bieten. Ja. Ne? Werte vermitteln, die Liebe.
Und trotzdem so Raum lassen, um selber zu entdecken. Genau. Ne? Nicht so richtungsweisend, dass man irgendwie so dominant irgendwo hingeschoben wird, sondern einfach nur irgendwie so viel an die Hand zu geben, dass man es selber finden kann.
Ja, bei Albus Dumbledore muss man... Vielleicht ein bisschen zu wenig manchmal, aber ja.
Ja, das kann man durchaus sagen.
Genau. Ja, also der ist auf jeden Fall sehr klar verorten, also
verortbar.
Ja, verortbar, genau. Wie ist es denn, C.G. Jung schreibt eben auch über den Schatten, über das quasi dunkle, abgelehnte des eigenen Selbstes.
Voldemort.
Was sind deine Gedanken dazu?
Naja, so das, was man von sich selber nicht, also eigentlich nicht haben möchte, das, was man in seinem Selbstbild nur sehr schlecht integriert bekommt, das, wo man nicht gerne hinschaut, wo es wehtut, wenn man hinschaut.
Und was wäre das bei Voldemort? Was würdest du sagen?
Na gut, der ist ja eher so wie der personifizierte Schatten. Der zelebriert ja eher das, was andere Leute eher wegdrücken.
Ah ja, so ist das auch gemeint. Das ist so, ja auch okay. Das, ne, der findet quasi... Ja,
Macht.
Macht.
Selbsterhöhung.
Ja.
Der hat ja auch was... total Einsames und sowas komplett Unverbundenes.
Ja.
Und auch das ist eigentlich auch total traurig.
Stimmt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ist natürlich auch was man vielleicht im Schatten verorten könnte. Ne? Nicht an andere gebunden, unabhängig ist ja auch...
Und Voldemort war ja von Anfang an unverbunden. Mhm. Mit einer Mutter, die nicht wirklich in der Lage war, sich mit ihm zu verbinden und dann nie in den Kontext geraten, wo er irgendwie... angemessene Nähe oder Intimität irgendwie auch nur irgendwie Zuneigung erlebt hätte. Und das ist dann ja auch im im Laufe des Lebens nicht gekommen und er hat sich ja dann auch irgendwann nicht unbedingt so verhalten, dass das irgendwie hätte passieren können.
Ja, wobei er ja auch, ne, also da ist ja wieder die Parallele zu Harry, der hat ja auch in seiner Kindheit keine Verbundenheit oder so Liebe erfahren in dem Sinne. Und in Hogwarts hätte Voldemort ja schon auch die Gelegenheit gehabt, Freundschaften zu schließen, auch einen Mentor zu finden. Ne? Dumbledore war ja auch verfügbar.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da, also ich weiß nicht, entweder so in dieser Fantasiewelt oder auch vielleicht sicherlich auch psychologisch könnte man ja so denken, dass Harry ja trotzdem, natürlich war es nur ein Jahr, aber dieses eine Jahr war gefüllt mit Liebe und Zuneigung und Zugewandtheit bei Harry. Und bei Voldemort war das erste Jahr sicherlich genauso schrecklich wie die restlichen Jahre.
Hast du
also
recht.
Der hat überhaupt keinen, auf dieses Beziehungskonto wird überhaupt nichts drauf gezahlt, wenn man da so ein bisschen plakativ sagen will. Und bei Harry ja schon.
Ich kann mir auch vorstellen, dass trotz dessen, dass in der Familie wenig Zuneigung ihm entgegengebracht wurde. Bei den Dursleys gab es ja einen gewissen Rahmen. Und Petunia ist ja trotz all ihrer Garstigkeit ja auch im Verlauf der Bücher wird ja schon auch klar, dass sie eine gewisse Fürsorgepflicht für Harry ja schon auch hat. Ne? Also empfindet auch, also fast mütterlich sozusagen. Naja, das ist jetzt nicht alles schön, ne? Aber es gibt schon trotzdem einen Bezugsrahmen, der nicht nur negativ besetzt ist.
Ja, und es gibt vor allen Dingen, es gibt Struktur. Ja. Es gibt innerhalb dieser Struktur auch natürlich emotional sehr viel, obwohl ich wollte gerade sagen Willkürlichkeit, aber so wirklich, er wusste ja, was er zu erwarten hatte. Also, dass da irgendwie Kälte und Ablehnung war, aber er hatte wenigstens Struktur, er hatte auf einer basalen, existenziellen Ebene Sicherheit und auch das ist ja nochmal ein Unterschied zu dem Aufwachsen von Tom Riddle.
Das stimmt. Wobei ja im Buch ja auch explizit so die Parallelen gezogen werden zwischen den beiden. Insofern denke ich, dass Voldemort auch ein ganz gutes Beispiel für einen Schatten ist, weil es eben so unsubtil ist, ne?
Ja.
Dass er irgendwie so die.
Sehr wenig subtil.
Ja, auch so, dass die Parallele zu Harry, ne? Auch mit dem Horcrux.
Ja, dass sie sich sogar, wird das nicht einmal gesagt, dass sie sich sogar ein bisschen ähnlich sehen?
Ja, genau. Insofern ist das ja sehr, sehr offensichtlich, dass das einfach eine Repräsentanz auch von Harrys unliebsamer, grausamer, egoistischer Seite ist, die Harry ja auch ganz vehement ablehnt. Ne? Der ist ja genau das Gegenteil, er ist ja null egoistisch, ist ja fast schon selbst zerstörerisch unegoistisch oft, ne?
Ja, auf jeden Fall, dass er nichts in die Richtung rauslässt, dass er die Impulse schon manchmal ja hat, aber sich dafür innerlich bestraft oder sich da sehr reguliert und die nicht rauslässt.
Ja, wenn wir den Begriff des Schattens noch ein bisschen öffnen, im Harry Potter-Universum, würden dir noch andere Assoziationen dazu einfallen?
Mir fällt jetzt gerade nicht so richtig was ein. Ich habe kurz über Snape nachgedacht, der ja auch recht schattig unterwegs ist, aber... Mhm. An wen denkst du denn oder an wen hast du gedacht, als du dich damit auseinandergesetzt hast?
Gedacht habe ich erstmal, glaube ich, auch an Voldemort, aber so im Lesen tauchen schon auch andere Figuren auf. Zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, Lupin. Also nicht Lupin selber, sondern auch seine Transformation in den Werwolf und seine Ablehnung dessen. Auch das war in einem Paper, was ich gelesen habe, sehr ausführlich elaboriert, dass er das halt überhaupt nicht annimmt, ne, seinen eigenen Schatten. Ja. Und das ist halt auch ein Riesenproblem. Er sieht immer fertig und gebeutelt aus, ne, und dass man das auch psychologisch übertragen könnte auf, der akzeptiert diesen Teil von sich nicht, ist nicht irgendwie, hat den nicht gut in sich integriert und leidet
Kampf,
darunter.
Ne?
Genau, und ist immer im Kampf mit diesem Teil von sich, der ja trotzdem da ist.
Und hat ja offensichtlich auch die Ablehnung der anderen schon total internalisiert. Also das merkt man ja auch, als Tonks dann schwanger ist und mit was für einem, das wirkte fast schon sowieso Selbsthass.
Ja.
Also der dann immer wieder auch mal so als Aggression dann in ihre Richtung gerichtet wurde, aber eigentlich war es ganz viel Hass auf sich selber gerichtet.
Ja, und Lupin selber, ja, ne, der Lehrer Lupin, also der Mensch Lupin, ja wiederum total auch ganz selbstlos, ganz toll beschrieben wird, ne, ganz ein ganz toller auch Mentor für Harry.
Ganz und empathisch.
So, genau, und gar nicht sowas hat, von sowas Schattenhaftes in sich hat. Das ist komplett externalisiert in diesem Werwolf, ne? Hätte ja auch eine ambivalente Figur sein können, Lupin, der auch mal ein bisschen garstig ist. Aber nein, das ist ein ganz warmer, freundlicher, ruhiger Zeitgenosse sozusagen. Und da ist es auch gut abgespalten. Ja.
Ja, wenn du das jetzt so sagst, dann denke ich auch ein bisschen an Sirius und an Peter Pettigrew.
Mhm.
Sirius, der da irgendwie der auch dieser total leidenschaftliche, feurige Mensch sein kann, irgendwie lustig und angenehm. Und dann kommen so diese alten Schatten oder diese Kränkungen oder auch diese Traumatisierung, die er da sicherlich auch erlebt hat durch die Verluste, aber auch durch den Gefängnisaufenthalt in Azkaban und er dann wie so ein ganz anderer Mensch wirkt, so ganz zurückgezogen und gereizt und ganz düster wirkt auf einmal.
Wobei das ja dann nicht mehr so symbolisiert ist. Und das ist ja dann relativ offen.
Ne? Gut, da hast du recht.
Ja, genau. Manche sagen auch, dass das Malfoy so ein bisschen der kleine Schatten sozusagen ist von Harry, ne? Weil der so im direkten Kontakt mit ihm ja das Ganze repräsentiert, was Harry eben alles nicht ist. Aber der macht natürlich auch eine Entwicklung durch im Verlauf der Bücher und kommt aus dem Schattenhaften ja auch zunehmend raus und ist dann eben auch nicht mehr nur der Böse. Ne? Der ist am Anfang schon ja immer nur der nervige, gemeine Junge. Und später wird der ja schon auch noch ein ambivalenter, komplexerer Charakter und dann ist er eben nicht mehr nur ein Schatten.
Obwohl er relativ lange, finde ich, diese arrogante, garstige Figur ist.
Ja, das stimmt. Da, also hatten wir jetzt den Helden, also das Kind, ne? Wir hatten den weisen alten Mann, wir hatten den Schatten. Eine ganz typische Figur, habe ich ja schon gesagt, ist die Mutter. Was sind da deine Gedanken in der Harry Potter Welt?
Mrs. Weasley.
Mhm. Lustig, dass das dein erster Impuls ist und nicht Lily Potter.
Nee, die nimmt ja auch nicht so viel Raum ein. Aber sie ist ja wirklich schon sehr symbolhaft dann. Die ist ja nur in dem Spiegel Nähegap, in dieser, als er da mit Voldemort kämpft und die getöteten Figuren Voldemorts Zauberstab entsteigen, da ist sie ja auch eher wie so eine Illusion, wie so eine Halluzination so ein bisschen. Und ansonsten nimmt sie ja gar nicht so viel Raum ein.
Das stimmt, aber gerade deswegen könnte man ja sagen, dass Lily so eine klassische Mutter ist, insofern, dass sie ja nie, die wird nie entthront, ne? Das ist eine rein göttliche, ganz toll, immer super, alles an Lily ist super. Es wird nie auch nur ein Wort der Kritik über Lily.
Im Gegensatz zu James der ja wirklich sehr entzaubert wird im Laufe der Buchreihe.
Und das ist auch ganz typisch dann sozusagen, ne?
Ja, okay.
Dass sie immer in dieser, ne, bis zum ersten Lebensjahr sind ja Mutter und Kind sozusagen verschmolzen, ja, in der klassischen Analyse. Also die Kinder haben ja kein Bewusstsein darüber, dass sie separat existieren von ihrer Mutter und Lily ist halt immer dieses gute, reine, fürsorgliche, aufopfernde.
Und auch so das ganz Gerechte.
Ja.
Und Loyale, wenn ich da so auch an die Freundschaft mit Snape denke und auch sowas ganz so abwägend, nicht abwägend, das ist so die Balance halten, dass einerseits findet sie irgendwie neue Freundschaften und Kontakte und findet da irgendwie Leute, die ihren Werten total entsprechen, aber schafft es auch noch diese alte, doch sehr andere Art von Freundschaft mit Snape aufrechtzuerhalten, ist da also ganz fair und loyal und bis er eben massiv Grenzen überschreitet.
Mhm, aber das ist auch spannend, dass Lily trotz dessen, dass sie ja auch in einem anderen Licht als nur als Mutter beleuchtet wird dann im Verlauf der Bücher, immer diese ausnahmslos positive Figur hat. Ne? Während Molly Weasley, das ist auch mein erster Gedanke gewesen, ja schon, ne, also die ist sehr positiv, man hat gleich ein warmes Gefühl, aber die ist auch mal ruppig, die ist auch mal, ne, die holt mal mit dem Löffel aus, um ihre Kinder zu schlagen, wenn ich mich recht entsinne. Also die hat schon auch was Bestrafendes oder was sehr Strenges. Ne?
Ja.
Also die ist, und das ist auch ein bisschen lustig, ne? Das ist einfach eine viel komplexere Person, die ist eben auch ein bisschen entzaubert, ja. Die ist nicht, die ist auch rein optisch entzaubert. Lily ist ja auch so eine Schönheit irgendwie im.
Und von allen Seiten, ne, wird ja Lily total, also so nicht nur irgendwie, dass natürlich Harry alles, was er mit ihr verbindet, total anhimmelt und dass irgendwie alle, die so in der Generation sind von seinen Eltern, sie ganz toll fanden, sondern auch die Leute, die sie dann unterrichtet haben in Hogwarts ja auch, ach, Lily war so toll und der, wie ist er nochmal, der Zaubertränke-Professor nach Snape im 5., 6. Teil?
Ah, Slughorn.
Slughorn, der auch irgendwie sogar dann, das ist ja der Punkt, wo er dann aufbricht und sein Geheimnis mitteilt, weil Harry dann sagt, möchten sie denn wirklich, dass Lily umsonst gestorben ist?
Ja.
Also so, dass sie so eine massive Wirkung gehabt hat auf viele Menschen. Und so, ja, wie du schon gesagt hast, so grundlegend positiv.
Eine Heilige geradezu.
Ja. Total beeindruckend und rein und.
Ja, die göttliche Mutter.
Eben, ja.
Ne? Ja. Und
welche Mütter gibt es denn sonst? Ich habe gerade überlegt. Hermines Mutter findet ja gar nicht statt, man weiß nur, sie ist Zahnärztin und das war's.
Ja.
Malfoys Mutter, aber die wirkt so gar nicht göttlich. Die ist halt sehr egozentrisch und. Und ein bisschen fragwürdig moralisch.
Aber auch ja in der Schlüsselszene dann wiederum sehr mütterlich, insofern, dass sie alles, wofür sie ihr Leben lang ja gearbeitet hat, ne, den Aufstieg des dunklen Lords sozusagen, opfert dafür, dass ihr Sohn, um zu wissen, ob ihr Sohn lebt.
Naja, aber sie hat ja immer mehr auch Draco geopfert als diesem höheren Ziel. Also es wirkt ja durchgehend durch die Bücher so, als sei es den Malfoys immer zuallererst um ihre Familie gegangen. Und dann, na, aber das ist schon auch ganz nett, wenn das hier mit der schwarzen Magie so ein bisschen voranschreitet.
Das stimmt.
Das kommt uns ja auch zugute und die nerven sowieso alle. Aber das wurde ihnen ja auch immer wieder vorgeworfen, dass sie so ihre Familie immer so zusammenklüngelt und dass der Fokus da manchmal nicht so stimme.
Das stimmt, aber wenn man überlegt, so, ne, was ist die Funktion der Mutter sozusagen, ist dann auch das Beschützen ihres Kindes, dann ist Narcissa Malfoy tritt vor allem eben in Szene als Beschützerin, als Mutter in dieser Funktion sozusagen. Auch wenn sie natürlich sonst fragwürdig ist, finde ich, das ist was sehr Mütterliches, was sie da an den Tag legt.
Und vor allen Dingen auch über so die Entwicklungsebene hinaus, wo man das irgendwie erwarten würde. Da, wo sie ja so auch so krass, ich krieg's gerade nicht zusammen, ich glaube, es war der siebte Band, da ist Draco ja auch 17, wo sie dann auch immer noch sehr, sehr behütend wirkt und ihn ständig beschützen will. Und man denkt halt so, hey, der ist 17. Also, ja. Mein Gut, ist natürlich auch eine schwierige Zeit, aber ich weiß noch, dass ich das gelesen habe damals und gedacht habe, so, das finde ich irgendwie, ich glaube, ich war übelst genervt an Dracos Stelle. Ja. Ist ein bisschen überbordend auch.
Ja, total.
Bisschen Distanz gemindert.
Ja, ist ja auch das einzige Kind, ne? Also, und in einer sehr gefährlichen Welt, muss man sagen, ne?
Ja,
also,
das stimmt. In die sie sich selber reinbegeben
total.
Hat.
Ja, total. Ja, ja, total. Aber insofern, klar, sie taucht nicht wahnsinnig viel auf, aber wenn sie auftaucht, taucht sie schon auch in ihrer Funktion als Mutter vor allem auf, muss man sagen, ne?
Ja.
Also insofern, glaube ich, gar nicht so irrelevant. Und die vierte Mutter, die man noch benennen könnte, wäre eben Petunia. Petunia, die auch als sehr ambivalente Mutter auftritt. Ne? Einerseits ihrem Sohn gegenüber total übertrieben, voll der unhinterfragenden Liebe und dann Harry gegenüber eben extrem abwertend, strafend.
Ist auch nicht unbedingt eine positive Mutterfigur. Auch, ich weiß nicht mehr, in welchem Teil das war. Wo war das Dumbledore, der dann gesagt hat, so irgendwie so diese Art von Missbrauch, die sie ihrem Sohn angetan haben, das ist sowieso nicht mehr gut zu machen.
Ja.
Was? Missbrauch?
Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
Das finde ich auch eine ganz schreckliche Art und Weise, so mit seinem Kind umzugehen. Es ist zwar weniger so eindrücklich als diese offensichtliche emotionale Gewalt, die sie so Harry gegenüber zeigt, aber es ist halt auch ganz dysfunktional, wie sie mit Dudley umgeht.
Ja.
Das ist auch ein bisschen verstörend, fand ich das immer schon. Ähnlich wie bei Narcissa ist das ja auch überhaupt nicht entwicklungsentsprechend.
Total.
Also sie hört ja auch nicht damit auf, wenn er irgendwie 15, 16 ist, 17, sondern das ist immer noch irgendwie ihr kleiner Dada-Spatz. Ein bisschen verstörend.
Null abgegrenzt irgendwie, ne?
Also gar nicht.
Kein Raum zur Selbstverwirklichung. Aber das sind auf jeden Fall viele Mutterfiguren und das ist auch relevant insofern, dass der Junge auch sehr, diese Mutterfiguren eben auch sehr vielseitig darstellt und sagt, es gibt einfach sehr viele verschiedene Arten von Mutterfiguren, die auch auf ihre Art und Weise alle relevant sind und das ist, glaube ich, in Harry Potter schon auch so, dass die alle auf ihre Art und Weise eine bestimmte Repräsentanz darstellen. Und dann gibt es noch eine Figur, auf die ich nochmal zu sprechen kommen möchte, nämlich den Trickster.
Mhm.
Mhm.
Habe ich noch nie gehört, aber macht voll Sinn.
Ja?
Gibt's ja in fast jedem, ich denke gerade, es gibt so in fast jeder Konstellation von Film oder
genau.
Buch, dass es irgendeine Art von Trickster
gibt. An wen denkst du da?
Ich denke direkt an Fred und George.
Ja.
Im Harry Potter-Reich.
Aha.
Jetzt bin ich die ganze Zeit bei Herr der Ringe.
Ja,
aber
wen
da
denkst
so
du da?
Merry und Pippin.
Ja, genau. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau, das ist quasi das Äquivalent.
Und es gibt ja immer irgendwie so einen so ein bisschen goofy Charakter.
Ja.
Ron ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Er ist halt noch komplexer als Fred und George so dargestellt werden, weil das ist ja schon das, wie sie gezeigt werden.
Ja.
Sie sind halt die Lustigen, sie sind die einen alle auf die Schippe nehmen und viel mehr sieht man ja nicht von ihnen.
Ja.
Man sieht ganz selten, dass sie mal irgendwie ernst mit ihrem Freund Michael Jordan.
Ja, mit Lee Jordan.
Lee Jordan, genau.
Ja.
Immer sprechen, als sie da versuchen, ihr Business zu entwickeln. Aber ansonsten sind die ja immer nur am Blödsinn machen.
Ja.
Und das ist so alles, was sie ausmacht in ihrer Identität.
Total. Während Ron natürlich schon eher so als der Gefährte auftritt, der auch komplexer ist, als nur lustig zu sein. Das lustig ist ja auch eher ein bisschen aus Versehen oft, ne? Während Fred und George, der schon sehr absichtlich lustig sind, Streiche machen etc.
Ja, aber ich finde, Ron ist schon auch jemand, der ganz bewusst auch und manchmal erstaunlich lustig ist.
Hm?
Und das geht manchmal so ein bisschen unter, weil er dann auch so diese unangenehmeren Seiten hat.
Ja.
Aber ich hatte auch mal irgendwann drüber nachgedacht, dass er irgendwie so ein bisschen so eine Mischung all seiner Geschwister ist. Und ich finde, er hat auch so ein bisschen was von dieser humoristischen Seite von Fred und George. Obwohl da insgesamt wirkt es ja so, als sei es auch einfach eine sehr lockere und lustige Familie.
Eine humorvolle Familie, ne?
Mit einer Ausnahme.
Percy. Genau, eine Familie, die Humor zu schätzen weiß irgendwie.
Ja, und wo das auch so gepflegt wird und wo sich das auch entwickeln kann, dass man einfach auch, weil es ja auch nicht so leicht ist, ein wirklich lustiger Mensch zu sein, ist ja auch etwas, das muss ja auch, da muss gewisser Grad an Talent sein, aber das muss man ja auch irgendwie pflegen, damit das so geht.
Das stimmt. Ich wollte nochmal auf den Punkt zurück, den du vorhin irgendwann gesagt hast, ich weiß nicht mehr zu was, aber das ist eine sehr misslungene Überleitung. Und zwar hast du ja irgendwas gesagt zum Thema Entwicklung oder ich weiß gar nicht, du hast glaube ich sogar Selbstverwirklichung gesagt oder so.
Und das, meinst du das nicht, als ich Neville und Harry verglichen
Doch, habe? Genau. Ja, genau, okay. die Entwicklung von Neville. Ich möchte nämlich gerne nochmal zum nächsten Punkt kommen, zu der Heldenreise, dass es ja dann, abgesehen von den Figuren, auch einen prototypischen Verlauf der Entwicklung gibt. von dem Helden eben, ne? Und das ist bei Jung, und das fand ich nochmal ganz spannend, geht es bei der Heldenreise letzten Endes eben um die Individuation, also um eine Selbstverwirklichung. Und das ist, wie das eben bei den alten Analytikern so gang und gäbe war, geknüpft an eine Bewusstwerdung der unbewussten Anteile, also an eine Bewusstwerdung auch der Archetypen sozusagen. Also das ist für ihn ein Bestandteil der Selbstverwirklichung. Wie gesagt, klassisch alte analytische Schule, ne? Man muss sich immer bewusst werden und dann wird man wachsen und dann, das reicht als Therapieform, weil, also in der Theorie, ne, wenn ich die Konflikte und eben das alles bewusst habe, dann kann ich reflektiert darüber damit agieren und muss mich nicht automatisch davon leiten lassen, sondern kann eben meine Handlungen überlegter gestalten und eben nicht immer in alte dysfunktionale Muster zurückfallen.
Und man würde dann versuchen, also dieses Bewusstmachen des Unbewussten würde dann heißen, ich finde all diese Archetypen in mir selber.
Oder? Zum Beispiel, genau, ja.
Also auch Harry sucht die Mutter in sich, oder?
Ich glaube, dass jetzt sind wir ein bisschen im Kuddelmuddel gelandet. Geschichten dienen ja dazu, die in dir dann bewusst zu machen. Ich versuche zum Beispiel über Träume oder Geschichten oder sowas meine Archetypen in mir zu finden. Ne? Und Geschichten sind ja nur Repräsentanzen.
Kannst du mal ein Beispiel geben, wie das bei Harry, dem wird ja auch vieles bewusst. Siehst du da auch irgendwie so eine Bewusstwerdung von Archetyp?
Das sind jetzt zwei verschiedene Ebenen. In der Geschichte, reden wir gleich nochmal, gibt es eine Heldenreise und das ist auch eine Selbstverwirklichung, aber quasi in der Realität sagt die alte analytische Schule, dass für eine Selbstverwirklichung eben notwendig ist, dass man sich seiner inneren Archetypen, seiner inneren Konflikte, seiner unbewussten Anteile bewusst wird. Mhm. Das ist aber nicht notwendigerweise so, dass das auch in den Geschichten so dargestellt ist. Macht mehr Sinn jetzt?
Bisschen.
Ja. Immerhin. Jetzt mal vielleicht auch den Bogen zum nächsten alten weißen Mann, der relevant ist für Harry Potter, nämlich Joseph Campbell. Joseph Campbell war ja der, der die Heldenreise populär gemacht hat. Das ist ein Mythenforscher gewesen, der in Übereinstimmung mit Jungs Archetypen eben herausgefunden hat, dass Mythen und Erzählungen weltweit eben gleichen Narrativen folgen. Und der hat weniger einen Fokus auf die Figuren gelegt und mehr einen Fokus auf die Reise des Helden, die stattfindet. Der hat ein damals nicht so populäres, aber im Laufe der Zeit, auch nach seinem Tod, extrem populäres Buch veröffentlicht, Hero with a Thousand Faces. Mhm. Der Held mit den 1000 Gesichtern heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das ist auch ganz spannend, weil seine Ideen wurden dann wiederum von Christoph Vogeler weiterentwickelt, der explizit das genutzt hat als Narrativ für Drehbücher. George Lucas zum Beispiel hat sich auch bei den Star Wars Filmen daran orientiert. Wenn man das einmal so sich durchliest, dann leuchtet das auch total ein, weil das Narrative sind, die wirklich in allen populären Filmen etc. auftauchen.
Noch ein Name, den ich nennen möchte, das ist Paul Rebillot. Den kennst du vielleicht, der ist nämlich dadurch bekannt geworden, dass er die Heldenreise konzipiert hat. Und die Heldenreise, das ist das, was du vielleicht auch daher kennst, dass manche Menschen das so als Selbsterfahrung machen. Da werden so Fantasiereisen genutzt, aber auch kreative Techniken wie Malen, um die eigene Heldenreise so zu erleben oder zu inszenieren. Und da nutzt man zum Beispiel auch Techniken wie holotropes Atmen, so als Bewusstseinserweiterung sozusagen, so eine Art Trip, die da generiert wird.
Kannst du mir kurz erklären, was holotropes Atmen ist?
Das ist sowas wie Hyperventilieren.
Ah, okay.
Nur als Fachbegriff.
Okay, also so, aber so ganz bewusst eingesetzt.
Genau, Hyperventilieren. Genau. Hyperventilieren, was bewusst eingesetzt wird, um eben der Bewusstseinserweiterung zu dienen.
Hm.
Genau. Aber zurück zu den Büchern und Drehbüchern, weil da gibt es bei der Heldenreise verschiedene, immer gleiche Abfolgen, also sowas wie Etappen.
Der Christoph Vogeler hat das auf 12 Stationen reduziert. Ich glaube, der Joseph Campbell hatte ursprünglich so ein paar mehr. Das ist aber wie bei den Archetypen auch. Wenn man 5 Leute fragt, dann kommen 5 verschiedene Antworten bei raus, so was genau die Stationen sind, was genau die Archetypen sind. Genau, aber vieles lässt sich schon sehr gut übertragen und auch sehr auf viele verschiedene Geschichten übertragen, aber wir wollen das ja auf Harry Potter übertragen. Und die erste Station ist irgendwie eine Zeit der Mängel. Also, da lachst du.
Gibt es durchaus,
ja. Bei Harry Potter?
Ja.
Genau. Und dann, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter ausführen. Und dann gibt es im zweiten Schritt immer einen Ruf zum Abenteuer. Der Brief, genau. Der Brief, in dem Fall viele Briefe. Und dann, und das finde ich spannend, weil das erste ist, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss, dann gibt es im dritten Schritt immer eine Weigerung, dem Ruf zu folgen.
Naja, also Harry hat kurz einen Moment, wo er sagt, das ist doch bestimmt alles gar nicht wahr.
Mhm.
Und ich gehe da jetzt hin und die machen sich alle über mich lustig.
Sagt er zu Hagrid, genau.
Genau.
Ja. Weigerung ist anscheinend auch nicht nur intern gemeint, sondern es kann auch im Außen stattfinden. Dass jemand anderes für dich die Weigerung übernimmt.
Ah.
Und das ist ja auch sehr typisch, da, genau, dass die ja sogar sonst wie da wegreisen.
Keine Insel
und, genau. Und dann kommt immer die erste Begegnung mit dem Mentor.
Na gut, Hagrid ist jetzt nicht unbedingt so eine Mentorfigur.
Weiß ich nicht. Also in gewisser Hinsicht ja schon, ist ein sehr kindlicher Mentor. Ne? Aber ja. Ich würde sagen, in Harry Potter gibt es schon sehr viele verschiedene Arten von Mentoren. Es gibt natürlich Dumbledore, den haben wir besprochen. Aber Hagrid ist schon auch eine Art Mentor, wenn es um Werte geht. Ne? Der Wert der Freundschaft, der durch Hagrid sehr hoch gehalten wird.
Und der auch sowas sehr Schützendes hat. Ne?
Genau.
Jetzt vielleicht nicht irgendwie so ein intellektueller Mentor, sondern eher auch so ein Bestärkender.
Ja.
Und der ist ja auch sehr, dann auch wieder recht platt, auch symbolisch repräsentiert durch seine riesige Größe ja. und seine Stabilität. Ne?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall die erste Begegnung mit dem ersten Mentor, ist hier schon die Begegnung mit Hagrid, weil die auch direkt ja was Positives dann auslöst. Ne? Hat man ja direkt irgendwie ein gutes Gefühl zu Hagrid.
Ja, ich meine, das ist ja die Wendung. Da hat er ja endlich dann die Möglichkeit, diesen Brief endlich zu lesen und hat so einen Schutzraum, wo er das tatsächlich auch tun kann, weil da jemand ist, der mit reinkommt in dieses System, wo eben nicht die Dursleys die ganze Zeit dann die Macht haben, sondern dann verschiebt sich halt auch die Macht, ne?
Das macht Hagrid ja auch, ne? Indem er jetzt, ist das schon im ersten Teil, wo er eben den Ringelschwänzchen zaubert, also...
Halt die Klappe, Dursley.
Genau, oder so, ja. Genau.
Sehr deutlich dann macht, dass sich die Machtverhältnisse verändern
ja.
haben.
Ja, und das, da auch, was du gesagt hast, ne? Direkt eine Schutzfunktion irgendwie übernimmt. Gleich ja. in seinem allerersten Auftreten ja schon. Und dann gibt es danach ein Übertreten der Schwelle. Was ist denn das, woran du da denkst?
Ich denke an die Schwelle zum Gleis 9 3/4 und auch an den sprechenden Hut.
Ah, witzig, okay. An die erste Schwelle, an die ich denke, ist nämlich tatsächlich die Winkelgasse. Weil der geht doch die Winkelgasse vor Hogwarts, ne? Und dann gibt es ja auch dieses Tor,
ja.
quasi, das ist die erste Schwelle zur magischen Welt, die er da übertritt.
Ist noch davor.
Genau, aber es kann bei allen Stationen kann es eben mehrere Situationen geben, die dazu passen. Und dann, wie gesagt, möchte ich gar nicht auf alle einzelnen Etappen eingehen. Es gibt dann irgendwie Finden von Gefährten, es gibt dann verschiedene Arten.
Das ist ganz schwierig.
Ja, das passiert ja auch total schnell, ne?
Ja, direkt im Hogwarts Express.
Eigentlich auch sehr zufällig.
Obwohl, aber der erste. Und dann Hermine kommt ja dann im nächsten Schritt dann bei der Trollattacke.
Aber sie wird ja schon da auch
eingeführt, ja.
Genau. Das lösen diverse Aufgaben, bla bla. Und zuletzt, irgendwie so gegen Ende, gibt es irgendwie immer ein Vordringen in die tiefste Höhle des Feindes. Ne? Das findet im ersten Teil
schön. Klingt auch ein bisschen sexuell.
Ja. Ich finde witzig, weil ich ja auch so die George-Lucas-Verbindung schon hatte, dann habe ich auch gleich an den Todesstern gedacht und auch an Mordor gedacht. Ne? Das ist ja schon immer so was, tatsächlich so was Höhlenartiges. Dunkel und warm oder der Todesstern ist wahrscheinlich nicht so warm, aber Mordor ist warm und in diesem Keller beim Stein der Weisen.
Hinter diesen ganzen Rätseln und so ist es ja auch so eine
Höhle sozusagen.
Ja, wird also wahrscheinlich eher so ein Klassenraum sein. Obwohl, nee, die stürzen da ja ganz tief, ja. Es ist wahrscheinlich wirklich eine Höhle, das stimmt.
Und das ist ja sehr symbolgeladen, ne? Wenn man so überlegt, dass es bei vielen eben so was Höhliges hat.
Ja, und man muss sich durch verschiedene Schlüsselmomente durchkämpfen und sich das verdienen, da ganz tief dann reinzukommen.
Genau.
Das klingt irgendwie falsch.
Genau, und da gibt es auch nochmal das Übertreten der Schwelle im Sinne von, ne, den dreiköpfigen Hund zu besiegen, einzuschläfern.
Ja, also nur temporär.
Genau. Und dann gibt es am Ende, und das finde ich auch ganz interessant, immer auch so eine Art von Heimkehr. Ein Verlassen der aufgebauten magischen Welt und eine Heimkehr. Und das findet ja bei Harry Potter auch einfach.
Immer, das ist ja so die Struktur der Bücher,
ja,
ne?
Ja.
Hin und dann wieder zurück mit dem Hogwarts
Express. Und das ist auch ganz spannend, das sieht man bei Herr der Ringe auch ganz deutlich, ne, dass die immer wieder zurückreisen und dass ja auch die Rückreise noch so ein bisschen ein Thema ist, ne, dass das auch nicht nur Larifari ist, sondern auch irgendwie dieses auch wieder im Alltag ankommen ja auch schwierig ist. Also gerade jetzt, wenn ich an den Hobbit denke und nicht an Herr der Ringe, dann ist das ja auch was Bilbo ja auch mit der ganz doll Schwierigkeiten hat, wieder ein ganz normaler alter Hobbit zu sein.
Und das ja auch wahnsinnig vermisst und dann eben auch ganz anders auf seinen Alltag blickt. Eben auch Defizite sieht.
Ja, oder jetzt habe ich auch nochmal gedacht an die Tribute von Panem, ne? Wo die ganz am Ende ja auch wieder in ihrer Heimat ist und dann ja auch diese Beziehung führt und da auch irgendwie, ne, sie ist jetzt irgendwie zurück und eigentlich ist das ja das, was sie die ganze Zeit wollte, ne, aber es ist, die Erfahrungen haben sie so sehr geprägt und oft auch nicht nur im Positiven. Zurück zu Harry Potter, auch nicht nur in den einzelnen Bänden kehrt er zurück, sondern die allerletzte Szene von Harry Potter ist ja auch, dass der wieder am Gleis 9 3/4 steht. Also auch nicht komplett in der magischen Welt, sondern irgendwie an der Schwelle zur magischen Welt. Und bei Harry Potter ist es schon auch so, dass parallel zu diesen ganzen Prüfungen und zu dieser ganzen Heldenreisegeschichte, dass diese ganzen so normalen Prüfungen eben auch noch stattfinden. Also im Sinne von pubertäre Entwicklung, Finden von Freundschaften.
Ich dachte mal, jetzt irgendwie so schulische Prüfungen, ja, weil die haben ja auch noch ganz normale Prüfungen.
Na klar, Bewältigung von Unterrichtsstoff. Genau, ja. Irgendwie auch mal irgendwie was eine schlechte Note bekommen und was macht das für meine berufliche Zukunft und wie moderiere ich Konflikte, wie gehe ich mit Kränkungen um. Und das findet alles parallel zu dieser klassischen Heldenreise ja auch statt. Während so jetzt bei der klassischen Odyssee zum Beispiel von Homer, da ist es ja einfach nicht so relevant, was der jetzt so, ob der jetzt Freunde findet oder nicht oder was, ne? Oder wie der jetzt Konflikte löst. Und das ist bei Harry Potter natürlich schon auch, das findet immer beides statt.
Ja, gibt es ja unterschiedliche Arten von Aufgaben für ihn.
Genau, das hast du sehr gut gesagt. Das sind einfach sehr verschiedene Arten von Aufgaben, die auch verschieden relevant sind. Diese Heldenaufgaben sind eben eher so symbolisch relevant, ne, eben auf diese archetypische Art und Weise. Und die anderen sind natürlich was, da kann man direkt mit relaten. Da braucht man nicht so dieses unterbewusste Rumgemähre, sondern also das ist einfach ganz klar. Man muss auch selber Freundschaften pflegen, finden und irgendwie Konflikte moderieren mit denen und gucken, was ist denn, wenn die Person ist eifersüchtig, wie gehe ich damit um und so weiter.
Man hat mal irgendwie Stressphasen, fühlt sich überwältigt von den ganzen To-Dos auf der Liste und weiß gar nicht, wohin mit den ganzen. Das ist ja auch was sehr Universelles.
Ja, und hat die Erleichterung, wenn dann wieder Ferien kommen und so weiter. So, wie ist denn jetzt so dein Gefühl am Ende der Folge?
Ich finde es wirklich krass, wie sehr dieses Skript von der Heldenreise darauf anwendbar ist. Also es ist ja fast irgendwie 1:1 und ich habe, als du das dann auch erzählt hast, überlegt, ob Joanne K. Rowling das vielleicht auch irgendwie ein Begriff war oder ob das wirklich einfach so was Grundmenschliches ist, dass man diese Art von Entwicklungsstruktur dann immer wieder irgendwie ganz unbewusst anlegt.
Ich weiß, das war keine Frage, ich möchte dazu trotzdem ganz kurz was sagen. Ich habe ja gesagt, der Christopher Vogler hat das ja angewendet für Drehbuchautoren und das ist schon auch was Drehbuchautoren zum Beispiel lernen, im Prozess Drehbuchautor zu werden oder Drehbuchautorin. Und es ist meines Erachtens auch was Schriftsteller, Schriftstellerinnen im Prozess des Lernens ihrer Arbeit auch mit haben, dass das klassische Narrativ eben gut wirkt etc.
Obwohl, ist sie nicht Autodidaktin?
Ja, deswegen nur so eine semi-sinnvolle Antwort. Aber es kann gut sein, dass sie sich das auch angelesen hat. Es ist kein Geheimnis sozusagen.
Ich habe gerade überlegt, also auch als du gesagt hast, bei Drehbüchern ist das auch irgendwie Teil des Curriculums, wenn die Menschen sich damit auseinandersetzen, da was lernen, dass wirklich teilweise das ja auch sehr runtergebrochen wird. Also wenn man sich irgendwie mal so jetzt nicht mit wahnsinnig viel Mühe produzierte Filme anschaut, irgendwie weiß ich nicht, ARD, ZDF, das hat ja schon ähnliche Struktur, aber irgendwie jeder Komplexität beraubt. Also so irgendwie jemand startet am Anfang mit gewissen Mängeln, natürlich nicht so dramatisch, wie das in diesen Fällen gewesen ist, wie Harry Potter oder Herr der Ringe oder was auch immer. Und dann eben so diese, wir haben verschiedene Aufgaben, dann gibt es irgendwie Hindernisse und dann wird einem wieder irgendwie was weggenommen und am Ende löst sich alles auf und man kommt irgendwie gewachsen daraus hervor. Das wird ja manchmal auch vorhersehbar und auch manchmal so ein bisschen so langweilig dadurch.
Ich denke jetzt tatsächlich mehr als an so ARD-ZDF-Produktionen, an so Superheldenfilme. Ne? Also auch so ein Spider-Man kommt irgendwie von erst so ein Lulatsch in der Schule, so semi-beliebt und irgendwie ein bisschen trottelig. Und dann kommt irgendwie der Ruf, die Offenbarung, erst was Besonderes, bla bla bla.
Das kommt schon wirklich in sehr, sehr vielen verschiedenen, auch ganz unterschiedlichen Themenbereichen findet das so statt, dieser Ablauf.
Also ja.
Weil es uns ja offensichtlich auch einfach sehr anspricht.
Ne? Das wollte ich gerade sagen. Es ist plump, aber es ist eben was uns anzieht. Es
funktioniert.
Ja, weil es eben auf diesen Archetypen wahrscheinlich irgendwie beruht. Ne? Weil wir streben nach Selbstverwirklichung, nach Individuation. Und das spricht uns einfach an, weil es eben unserem eigenen Weg in gewisser Hinsicht entspricht.
Vielleicht sollten wir noch ein, zwei Worte zu Individuation sagen. Also streben in Richtung Autonomie, Individualisierung. Mhm. Oder was verbindest du noch so damit in dem Kontext?
Da habe ich auch drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe. Und ich glaube aber, also du denkst jetzt an den Konflikt, Individuation, Abhängigkeit, ne? Also einer der Grundkonflikte in der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik. Aber ich glaube tatsächlich, dass C.G. Jung das gar nicht so auf diese Art und Weise gemeint hat. Deswegen habe ich das vorhin nochmal versucht zu erklären.
Gab es damals wahrscheinlich auch noch
gar nicht.
Genau, ne?
Genau. Und er meinte das tatsächlich so im Sinne der Selbstverwirklichung. Weniger in Bezug auf eben eine Abhängigkeit, eine Loslösung von Abhängigkeit, als wir das heutzutage oder wir beide, glaube ich, so verstehen in unserem Beruf.
Okay. Also es geht nicht um so eine Ablösung, sondern mehr zu einem, ich finde, zu meinem höchsten Punkt.
Ja, genau. Das hast du schön gesagt, ja.
Ist doch auch etwas, was aktuell in Coachings total up-to-date ist. Da geht es ja ständig darum, your best self oder was auch immer.
Heldenreise. Geht's ja ständig darum. Genau, deswegen gibt es ja auch, glaube ich, diese Heldenreise.
Auch für jeder Komplexität meistens beraubt und sehr flach.
In 3 Schritten zu deinem besten Selbst.
Genau. Finanziell, Persönlichkeit.
Und Romantik.
Genau.
Ich denke, für heute ist okay, wenn wir zum Ende finden,
ich denke auch.
Ja. Und es gibt einfach auch unendlich viele Studien. Ein paar davon, also die dich aktiv quasi als Referenzen habe, werde ich hier auch noch anfügen. Aber es gibt wirklich, das ist absurd, wie viele Menschen sich damit schon befasst haben, Papers geschrieben haben, Masterarbeiten geschrieben haben, etc. über eben Archetypen und Harry Potter. aber auch von anderen Seiten, also von der Literaturkritik her zum Beispiel, gibt es da auch Papers drüber. Insofern hoffen wir, dass euer Interesse da auch daran gegeben ist und dass wir doch irgendwie einen Mehrwert liefern konnten oder dass es zumindest jetzt kein Paper ist, was ihr lesen müsst, sondern nur ein Podcast, den ihr anhören müsst und dass euch das auch Spaß gemacht hat, zuzuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.